Resound Beethoven. Eine Reise zu den Uraufführungsorten der Orchesterwerke Ludwig van Beethovens mit Martin Haselböck und dem Orchester Wiener Akademie.
Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Martin Haselböck begrüßt Sie zur letzten Folge der Reihe Resound Beethoven. Mehr als ein Jahr haben Sie nun die verschiedenen Aspekte des Beethovenschen Orchesterschaffens gehört. Ich habe versucht, Ihnen Raritäten vorzustellen und vielleicht auch die eine oder andere bekannte Komposition in ein neues Licht rücken können. Das Beethoven-Jahr 2020 ist ja, man könnte fast sagen, ein Annus Horribilis gewesen für uns Musiker, für Sie, für uns alle. Die Pandemie hat alles beherrscht und hat verhindert, dass wir diese Konzerte live spielen konnten. Umso mehr sehe ich es als einen Glücksfall an, dass wir gerade vor Beginn der Pandemie unsere große Reihe, die Einspielung aller Orchesterwerke an den Orten ihrer Ur- und Erstaufführung, aber auch die Einspielungen der Klavierkonzerte rechtzeitig noch vollenden konnten. Diese Aufnahmen nimmt uns nun niemand mehr weg, aber nur ersetzen sie nicht ganz das Live-Konzert und die Erlebnisse, diese Musik in den historischen Sälen und Theatern zu hören. Ich möchte Ihnen heute einen Querschnitt durch unsere Aufnahmen bieten und die Erlebnisse in den ganz speziellen Sälen und Räumen wieder hervorrufen. Sollten Sie Interesse haben, alle Aufnahmen nachzuhören oder wiederzuhören, bleibt Ihnen außer dem Podcast der Reihe Resound Beethoven auch die Gesamtaufnahme zu erwerben. Über unser Orchester ist die Blue Box mit allen CDs und auch die Golden Box immer abrufbar und kann Ihnen zugeschickt werden. Beginnen wir also mit Volume 1 unserer Aufnahme der ersten und zweiten Sinfonie. Für uns war es die Entdeckung eines neuen Konzertraums. Die Aufnahmen und Konzerte fanden im Palais Niederösterreich in der Herrengasse statt, einem prachtvollen Saal, in dem Beethoven selbst seine Sinfonien oft dirigiert hat. Die Lebendigkeit des Klangs können Sie sehr gut am Finale der ersten Sinfonie hören. Dieses Finale hören Sie nun gespielt vom Orchester Wiener Akademie unter meiner Leitung auf Originalinstrumenten der Beethovenzeit.
Thank you.
Sie hörten das Finale Adagio Allegro molto e vivace aus der ersten Sinfonie von Beethoven, aufgenommen im großen Saal des Palinido Österreich in der Wiener Herrengasse. Gleich das zweite Konzert unserer Reihe und damit auch Volume 2 unserer Aufnahmeserie sollte uns ein ganz besonderes Erlebnis bescheren. Die Wiener Universität feiert ein Jubiläum und Birgit Lodes, jene Musikwissenschaftlerin, der wir sehr viel verdanken für unsere Reihe, hatte die prachtvolle Idee, das Festkonzert, das damals in diesem Raum stattfand, mit der Uraufführung der 7. Sinfonie Beethovens und der Erstaufführung der großen Sinfonie, der Schlachtensinfonie Wellingtons Sieg nachzustellen. Für diese Konzertaufnahme und für diese Produktion wurde sogar ein automatischer Trompeter, den Mälzel damals gebaut hatte, nachkonstruiert. In diesem großen Schlachtengemälde, das ganz für den Saal der heutigen Akademie der Wissenschaften von Beethoven konzipiert wurde, überrascht, wie er auf die Räume eingeht. Am Beginn marschieren die beiden Blaskapellen, die englischen und die französischen Armeen symbolisieren, aus den Seitentüren ein. Sie vereinigen sich zu einem Klang und schon kann die Schlacht losgehen, die von Beethoven minutiös mit Kanonenschüssen und mit allerlei Schlagwerk bestückt wurde. Dieses Stück, das man fast nie im Konzertsaal hört, lebt mit dem Raum. Die Aufnahme kann einen aber doch die Distanzen und das Kommen und Gehen der Musiker etwas nachbilden. Wir spielen Ihnen die Schlacht, den ersten Satz der Schlachtensymphonie Wellington Sieg von Beethoven, aufgenommen am Originalschauplatz der Akademie der Wissenschaften in Wien. Ich hoffe, der Donner und der Schrecken der Kanonenschüsse ist auch zu Hause bei Ihnen gut angekommen. Ich möchte es nicht versäumen, Ihnen noch einmal die Kuriosität des mechanischen Trompeters vorzuführen. Es war ein Automat, der in einen Androiden eingebaut wurde. Ein Soldat marschierte auf die Bühne, geführt von seinem Konstrukteur Melzel. Melzel drückte auf einen Knopf und durch einen Mechanismus von Walzen, Seilen und Kontakten wurde ein Stück zum Klingen gebracht, gespielt von einigen Tönen einer künstlichen Trompete. Das Orchester musste aufpassen, um mit dem Trompeter intakt zu bleiben. Der Effekt muss aber auch damals ein sehr intensiver gewesen sein. Wir spielen Ihnen jetzt einen Marsch, den Jubelmarsch von Pleyel, die er damals bei diesem Konzert erklungen ist und den wir bei unserer Aufnahme wiederherstellen konnten. Sie hörten den Jubelmarsch von Pleyel, gespielt vom mechanischen Trompeter. Ich konnte Ihnen in dieser Reihe mehrfach schon darstellen, dass Beethovens Konzertsäle nicht der große Musikvereins und der große Konzerthaussaal waren. Zu seiner Zeit waren es kleine Säle in Adelshäusern, große öffentliche Räume und die Theater, die für Konzerte genutzt wurden. In den Theatern war das Konzertleben beschränkt auf wenige Tage vor Ostern und vor Weihnachten, wo der Opernbetrieb und der Theaterbetrieb eingestellt werden musste. Komponisten mieteten sich dann die Häuser und schufen Akademien oder Matineen meistens als Benefizkonzerte. Beethoven hat am Ende seines Lebens für das Theater in der Josefstadt, das damals völlig umgebaut wurde, eine Musik geschrieben zur Weihe des Hauses, eine Theatermusik mit einer großen Ouvertüre. Und für uns war es ein wunderbares Glück, dass Herbert Föttinger, der Theaterdirektor des Theaters in der Josefstadt, uns damals Gelegenheit gab, eine Serie unserer Konzerte und auch der Aufnahmen in seinem Theater aufzunehmen. Dieser Raum ist staubtrocken. Er hat die Akustik für gesprochenes Wort. Und wir haben diese Aufnahme damals dem Egmont gewidmet, jener Theatermusik, die Beethoven fürs Burgtheater einige Jahre zuvor geschrieben hatte und die auch heute mit neuen Texten oder mit dem Originaltext, der auf Grillparzer zurückgeht, im Konzertsaal heimisch geworden ist. Wir haben diese Musik oft im Konzert gespielt mit Schauspielern wie Tobias Moretti oder vielen anderen. In diesem Fall waren es zwei Künstlerpersönlichkeiten, die auf der Aufnahme aufscheinen. Herbert Föttinger selbst spricht den deutschen Text und John Malkovich, mit dem wir sehr oft in anderen Gebieten zusammenarbeiten konnten, spricht eine englische Übersetzung des Textes. Aus dieser Fassung wollen wir Ihnen den letzten Monolog und die abschließende Siegessymphonie vorspielen.
Egmont wakes. The prison gradually lightens with the dawn. His first movement is to raise his hand to feel his head. He stands up and looks around, still holding his hand up to his head. The crown has disappeared. Beautiful vision. The light of day has frightened you away. But they were united. The two greatest joys of my heart, divine freedom, borrowing the features of my love, stepping in front of me with blood-stained feet, the flowing hem of her robe stained with blood. It was my blood, and the blood of many noble hearts. No, it was not shed in vain. Forward, heroic people. The goddess of victory leads you forward. And just as the sea can break through your dams, you must unite. Tear down the walls of tyranny. And now, from this dungeon, I run towards an honorable death. I die for freedom. I've lived and fought for freedom all my days, and now, in sorrow, sacrifice myself. Courage, my friends! Behind you are your parents, wives, and children. The Spaniards are driven by their rulers' empty words, not by their own free will. Protect your homes, my friends, and to safeguard your loved ones, die with joy. Following my example.
Sie hörten den abschließenden Monolog aus Egmont, gesprochen von John Malkovich, und die darauffolgende Siegessymphonie, aufgenommen im Theater an der Josefstadt. Volume 4 aus Risant Beethoven. Eroica und das Septett. Die Eroica, die, wie ich im letzten Teil der Reihe Risant Beethoven ja darstellen konnte, sogar dem gleichnamigen Saal den Namen gegeben hat, habe ich schon vor einem Monat vorstellen können. Aus dem Septett, Beethovens populärsten Kammermusikwerk, spielen die Solisten der Wiener Akademie für sie das Scherzo.
Thank you.
Aus dem kleinen Eroica-Saal des Palais Lobkowitz, wo Sie gerade das Scherzo aus dem Septett hören konnten, übersiedeln wir in den großen Redoutensaal. Jetzt gerade brütet das Parlament in diesem Raum und wir hoffen, dass es auch in der derzeitigen Covid-Situation für uns Auswege und Lösungen der Probleme finden kann. Als wir es für unsere Aufnahmen nutzen konnten, also vor 4 Jahren, war das Parlament gerade noch nicht eingezogen und der Raum präsentierte sich in derselben Größe, wie ihn Beethoven vorfand, um dort seine 9. Sinfonie zur 2. Aufführung zu bringen. Das Finale der 9. haben Sie schon oft hören können, auch in dieser Sendung. Ich möchte Ihnen heute das Scherzo vorführen, gleichsam um den großen Kontrast eines kurzen Scherzos aus dem Septett mit dem großen elementar tiefen Scherzo der 9. vergleichen zu können. Thank you.
Thank you.
Sie hörten das Scherzo der 9. Sinfonie von Beethoven, aufgenommen im großen Redoutensaal, gespielt vom Orchester Wiener Akademie. Vom längsten Satz zu einem der kürzesten. Wir hatten das Glück, alle 9 Sinfonien mehrfach im Ausland und auch in Wien im Konzert spielen zu können. Zuletzt in Tokio, aber auch in Südamerika, in Bogotá. Und wir hoffen, dass wir nach Beendigung der Pandemie auch wieder mit Beethoven auf Reisen gehen können. Unser Zugabestück bei all diesen Konzerten war das vielleicht kürzeste Stück, das wir in einer Sinfonie vorfinden. Es ist der 2. Satz der 8. Sinfonie, der aufgrund seines klopfenden Rhythmus sehr oft auf Mälzels Metronom und dessen Einfluss auf Beethoven zurückgeführt wird. Die Anekdote ist nicht dokumentiert, aber trotzdem ist es nachvollziehbar, dass dieser humorvolle, witzige Satz die Idee des gleichbleibenden mechanischen Rhythmus persifliert. Thank you.
Als wir die Aufnahmen Risa und Beethoven fast beendet hatten, kam die Idee zu den Sinfonien, auch die Klavierkonzerte einzuspielen. Es wurde in Baden bei Wien ein Beethoven-Flügel wiederentdeckt, der von Beethoven selbst gespielt wurde. Und nachdem dieser Flügel restauriert wurde, hatten wir plötzlich wunderschöne Instrumente, um sie zu nutzen für Konzerte und für Einspielungen. Nachdem wir im großen Saal der Akademie Beethovens Violinkonzert in der Klavierübertragung aufgenommen hatten, begannen wir im kleinen Eroica-Saal des Palais Lobkowitz mit der Aufnahme des vierten Konzerts. Eines großen Konzerts, das aber nachweislich in diesem Saal uraufgeführt worden war. Ich spiele Ihnen heute den zweiten Satz, der wie kein anderer das Eingehen Beethovens auf neue Klaviere und ihre Entwicklungen zeigt. In diesem Satz verlangt er die doppelte Verschiebung. Zuerst wird ein Motiv mit drei Saiten, Trekorde, mit Duekorde und dann mit Unakorda gespielt. Ein Effekt, der nur auf dem neuen Erard-Flügel verfügbar war, den Beethoven damals gerade aus Paris zugesandt bekommen hatte. Also der zweite Satz des vierten Klavierkonzerts, gespielt von Gottlieb Wallisch auf einem Flügel der Beethovenzeit.
Thank you.
Sie hörten den zweiten Satz des vierten Klavierkonzerts von Beethoven, gespielt von Gottlieb Wallisch. Weg zum Licht, so könnte man vielleicht die Entwicklung der Sätze in der fünften Beethoven-Symphonie beschreiben. Auf die Tragik des ersten Satzes erfolgt eine Aufhellung bis zur Apotheose mit Trompetenposaunen im abschließenden letzten Satz. Und diesen Satz möchte ich doch ans Ende dieser Reihe setzen. Es ist die Aufnahme der fünften, die wir wiederum im Palais Niederösterreich in der Herrengasse aufgenommen hatten. Ich wurde oft gefragt, warum nicht im Theater in der Wien? Wir hatten die Aufnahme im Theater in der Wien der fünften und der sechsten am Ort der Uraufführung, der offiziellen großen Uraufführung, schon fast beendet, als wir feststellen mussten, dass dort in diesem Theater die Akustik grundsätzlich von der dort aufgestellten Kulisse für die jeweilig nächste Oper abhängig war. Das heißt, ein offenes Bühnenbild veränderte den Klang so enorm, dass das Zusammenfügen dieser beiden Klangwelten mit einem trockenen Klang beim nächsten Bühnenbild einfach nicht möglich war. Wir haben uns daher entschlossen und haben es nicht bereut, den Anfang und das Ende dieser Reihe ins Palais Niederösterreich zu verlegen, einen Raum mit prachtvoller Akustik. Und wenn ich Sie jetzt verabschiede mit dieser Musik, möchte ich auch Ihnen danken für Ihr Interesse. Wir werden sicher auch weiter im Konzert die Seele bespielen. Die Reihe Resound als Konzertreihe in Wien wird weiter fortgeführt werden. Wir laden Sie auch weiterhin ein, unsere CDs zu hören und nachzuhören. Und ich möchte gleichzeitig jetzt schon auf eine Fortsetzung dieser Reihe mit einem anderen Komponisten hinweisen, der für unser Orchester und für mich fast dieselbe Bedeutung hat wie Beethoven. Resound Liszt wird es im nächsten Jahr heißen. Und schon jetzt die Einladung, bleiben Sie dran, besuchen Sie uns wieder an Ihren Lautsprechern und bleiben Sie uns gewogen.
Resound Beethoven. Eine Reise zu den Uraufführungsorten der Orchesterwerke Ludwig van Beethovens mit Martin Haselböck und dem Orchester Wiener Akademie.